Das Okay wurde gegeben. Ein frohes neues Jahr an alle Podcast-Zuhörer. Hallo Brigitte.
Hallo Nina. Hallo. Du musst mich doch nicht im neuen Jahr schon so erschrecken, ja.
Wieso auch, erschrecken?
Auch von mir noch ein frohes neues Jahr, obwohl es ja jetzt schon eine ganze Weile am Start ist.
Mhm. Du sagst erschrecken, als hätte ich dich seelisch nicht darauf vorbereitet, dass wir die erste Podcast-Folge bestreiten im Januar.
Doch, doch. Vorbereitet schon. Ob die Vorbereitung ausgiebig genug war, werden wir jetzt sehen.
Bestimmt. Ich sehe schon deinen Bücherstapel. Möchtest du anfangen?
Ja, ich kann.
Dann starten wir direkt mit den Buchempfehlungen.
Okay. Ja, ich kann anfangen. Ich habe den neuen Roman von Ewald Arends gelesen, Die Liebe an miesen Tagen.
Ganz groß auf Instagram beworben.
Ja, ist auch, es ist ein sehr besonderes Buch. Doch, es ist insofern besonders, natürlich geht es um eine Liebesgeschichte, das sagt der Titel ja schon. Ungewöhnlich sind die Protagonisten dieser Liebesgeschichte. Das sind nämlich zwei Personen, die eigentlich schon ein bisschen im fortgeschrittenen Alter sind. Also das klingt jetzt so sehr alt. Also es geht einmal um die Fotografin.
Das Problem habe ich mir auch immer, ich kann mir Namen nicht merken.
Das ist ganz schwierig. Ja, also es geht um die Fotografin Clara, wirklich schöner Name, Ende 40, und die trifft auf einen ungefähr 10 Jahre jüngeren Mann, Schauspieler. Und von daher kann man sich natürlich schon alle möglichen Plots ausdenken, die man schon mal gelesen, gehört, sonst was hat. Aber was an der Geschichte besonders ist, das macht natürlich auch der Autor mit seinem Stil, das ist eine sehr poetische, teilweise aber auch etwas distanzierte, ironische Liebesgeschichte, eben zwischen zwei Menschen, die ja schon mitten im Leben stehen. Also nicht so, wie man das meistens hat, junge Menschen, die sich eigentlich auch noch gerade finden wollen, müssen, möchten. Also sich persönlich, nicht unbedingt den anderen. Und ja, also ich glaube auch, dass Liebesgeschichten mit Menschen, die schon ein Stück Leben hinter sich gebracht haben, halt ganz anders ablaufen als jetzt bei ganz jungen oder jungen Menschen. Deshalb finde ich das Buch schon mal interessant. Ja, es hat mir gut gefallen. Man merkt so ein bisschen den Vorbehalt. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen zu nüchtern oder so. Manche Stellen sind mir dann schon ein bisschen zu poetisch, zu sehr um die Tiefe der Liebe gehend. Und
zu kitschig oder?
Na, es ist nicht wirklich kitschig. Nein, okay. Kann man nicht sagen. Aber für mich immer so kurz davor. Aber wie gesagt, der wirklich sehr souveräne Stil von dem Arends, der wiegt das eigentlich auf. Und ich schätze das sehr, wie er manchmal so Naturbetrachtungen einfach einfängt, wie er einen Herbsttag schildert, wie er einen Garten schildert, wie er ein Haus, was lange leer gestanden hat und jetzt gerade wieder besichtigt wird, schildert. Das alles ist wirklich das alleine macht es schon wert, das Buch zu lesen.
Mhm.
Aber um noch mal ganz kurz auf den Inhalt zu kommen, ich habe ja jetzt immer noch gesagt, das ist eine Liebesgeschichte. Also es geht eben um Elias und Clara, ganz unterschiedliche Positionen, die finden sich wieder erwarten und sind auch selber ganz überrascht über ihre beginnende Liebesgeschichte. Und man kann sie ein ganzes Stück begleiten. Und wie das so ist, es ist erst dieses große Gefühl der Verliebtheit und dann kommen halt so Alltagsproblematiken mit da hinein. Aber die beiden versuchen das doch, ja, mehr oder weniger, aber jedenfalls mit viel Engagement zu bewältigen. Ich sage nicht, wie es ausgeht.
Okay, das wollen wir auch nicht. Das wäre ein ganz großer Spoiler, dann braucht man das Buch ja nicht mehr lesen.
Genau.
Und da geht dein Handy fliegen.
Dann hört man, das ist alles real und keine künstliche Atmosphäre.
Genau, auch bei uns fliegen die Handys aus der Tasche. Wem würdest du es empfehlen?
Ich glaube, man kann es sehr breit empfehlen. Es ist also nicht so, dass man denkt, oh, wenn man Mitte 20, oh, was interessiert mich jetzt diese Geschichte von den alten Leuten?
So alt sind sie ja auch nicht. Also 30 bis 40, nein.
Sind sie auch nicht. Und ich denke, man sieht diese Entwicklung einer beginnenden Liebe, die vielleicht eine ganz große Liebe wird, schon in solchen Facetten, die für jeden interessant sind. Weil es gibt halt Grundsätzlichkeiten, auch bei solchen Liebesgeschichten. Mhm. Deshalb würde ich das allen empfehlen, die also gerne eine Liebesgeschichte lesen möchten, ohne Kitsch, auch mal mit anderen als den üblichen Protagonisten und die eigentlich das ganze Buch über, doch ich muss sagen, das ganze Buch durch eine positive Grundstimmung haben. Also nicht diese Liebesgeschichten, die scheitern, furchtbar beklemmend sind oder so, sondern es für alle, die sich gut unterhalten möchten, kann ich das Buch empfehlen.
Sehr schön. Vor allem breit gefächert.
Ja.
Nicht gruppenbezogen. Das gibt's, finde ich, eher etwas seltener bei Büchern. Meistens kann man das ja irgendwie wirklich nur so einer bestimmten Gruppe an Lesern irgendwie empfehlen.
Ja, das stimmt. Aber das würde ich bei diesem Buch nicht.
Also, das ist schön.
Ist wirklich, man muss dazu ja auch sagen, allein das Cover ist ja schon
das
sehr verführerisch.
Das Cover ist toll.
Das hat auch noch so einen haptischen Effekt.
Ich fühle einmal, ja. Haben das nicht alle von dem Ahrens? Die haben ja alle irgendwie so.
Ja, das stimmt. Das macht wahrscheinlich auch der Dumont Verlag ganz bewusst, aber es ist einfach toll. Also es ist schon,
Also
ja, übertrieben gesagt, fast ein Handschmeichler, wenn man ihn hat.
Es sind sehr minimalistische Cover bei den Ahrens und das muss ich dem Dumont Verlag auch lassen. Also die sind unglaublich schön dargestellt, in ihrem Minimalismus wirklich perfekt getroffen. Kann man denn von dem Cover aus schon Ausschluss auf den Inhalt geben? Oder meinst du, das ist einfach nur rein fürs Design, fürs Auge?
Das weiß ich nicht. Kann man machen, ja.
Okay.
Es ist, also wir können es ja mal für die Hörer sagen. Es ist also eine Zeitung. Auf der Zeitung steht eine Kaffeetasse. Der Löffel ist auf die Untertasse gelegt. Und man sieht einen großen Kaffeefleck davor. Der ist auf der Zeitung und auf dem Tisch. Ja, es ist eigentlich ganz banaler Alltag.
Mhm.
Und auch diese Liebesgeschichte
ist ja schon recht alltäglich.
Ist eine alltäglich, also sie spielt im Alltag. Sie ist nicht unbedingt alltäglich. So oft werden sich Leute in diesen Strukturen nicht unbedingt finden. Aber und mit dem vergossenen Kaffee, ja, da kann man vielleicht mal drüber spekulieren.
Kann man vielleicht eine gewisse Metaphorik dann später hinaus analysieren.
Ja.
Wer Spaß daran hat.
Genau.
Wenn ihr das analysieren möchtet, schreibt uns gerne eure Analysen auf Instagram. Entweder per Nachricht oder unter den dazugehörigen Post. Könnt ihr sehr gerne machen. Wir freuen uns über jede. So. Soll ich weitermachen?
Ja, mach du.
Ja, mach weiter, okay. Gut, ich starte mit etwas, was ich noch aus dem letzten Jahr mitgenommen habe. Du weißt schon, worum es geht, wo du das Buch siehst.
Ich sehe es.
Es ist ein recht großes Buch und es hat ein sehr auffallendes Cover. Und zwar ist es das Buch, was ich im Solinger Tageblatt im Dezember noch als Buchtipp preisgegeben habe. Und zwar ist das Hexen von Cécile Romiguir.
Ja.
Irgendwie so.
Ein schwieriger französischer Name.
Oh ja. Und gezeichnet von Benjamin Lancôme, ist etwas leichter auszusprechen. Der Zeichner war mir schon bekannt, weil sehr viele Bilderbücher von Jacobi und Stuart designt hat und mitgestaltet hat. Finde ich ein wirklich sehr toller Künstler. Ich mag seinen Zeichenstil sehr. Und damit habe ich quasi auch schon gesagt, was das Buch eigentlich ist. Es ist nämlich ein Bilderbuch. Und es geht halt um Hexen. Einmal um den Mythos der Hexe. Es startet einmal damit, dass wir Lana, das ist quasi unsere Protagonistin, die uns durch dieses Bilderbuch einmal leitet. Wir folgen Lana durch ein Haus, in dem sie sich auch sehr wohl fühlt. Und dieses Haus ist quasi eine Enzyklopädie des Wunderbaren, in welchem uns diverse Hexen vorgestellt werden. Wenn man ein bisschen Rauschen hört, das liegt daran, dass ich das Buch gerade vor mir habe und hier ein bisschen durchblätter. Und zwar starten wir mit Lilith, einer Hexe, die aus der Bibel bekannt ist. Wobei ich mich bei diesem Charakter durchaus frage, wie dieser Text ein wenig zustande gekommen ist. Denn laut diesem Buch ist Lilith quasi die Verkörperung der Schlange aus der Bibel, die Eva dazu verleitet hat, den Apfel zu essen. Ich habe das nachgeguckt. Ich finde nirgendwo im Internet irgendeinen Beweis dafür, dass Lilith wirklich diese Schlange ist. Es gibt eine Hexe Lilith, ja, aber wo dieser Bezug zu der Schlange jetzt herkommt, das frage ich mich jetzt schon so ein bisschen. Aber das ist auch das Einzige, was ich mich großartig frage bei diesem Buch. Der Rest ist schon sehr auf den Punkt gebracht. Ja, uns werden diverse Hexen vorgestellt, darunter zum Beispiel auch Circe aus der griechischen Mythologie. Es geht auch rüber nach Japan, es geht rüber zu den Schamanen. Die Baba Yaga findet natürlich auch ihr eigenes Kapitel. Und ja, uns werden halt diverse Hexen vorgestellt, uns wird gesagt, was eine Hexe wirklich auszeichnet, nämlich nicht nur ihr rotes Haar. Nämlich nicht alle haben rote Haare in diesem Buch.
Und nicht alle rothaarigen Frauen sind Hexen.
Genau, aber manche. ja, uns wird auch dargeboten, wie eine Hexe überhaupt definiert wird. Und zwar über die Jahrhunderte hinweg zum Beispiel. Was zeichnet eine Hexe aus? Wem hat man vor allem vorgeworfen, eine Hexe zu sein? Es ist nämlich so, dass über die Jahre hinweg vielen Frauen, die an Hysterie leideten, automatisch vorgeworfen wurden, okay, diese Frauen sind Hexen, die sind nicht umsonst so hysterisch. Und man hört deine Einatmen schon.
Ja.
Ja, hier haben wir noch eine kleine Aufteilung der verschiedenen Länder und wie die Hexen dort benannt wurden, welche Hexen wo auch überhaupt herkamen. Es geht natürlich auch noch in den Kräutergarten, für jede Hexe sehr wichtig. Mawa Shipton wird auch erwähnt, Seherin und Wahrsagerin, Prophezeiungen. Es wird darüber gesprochen, wo der Mythos der Hexe überhaupt herkommt, wie der Hexenmythos heute quasi noch praktiziert wird, quasi durch Halloween und wo Halloween herkommt und dass Halloween eigentlich als Samhain bekannt wurde aus Irland. Das wurde halt rübergebracht mit nach Amerika, bis es irgendwann unter dem Namen Halloween bekannt wurde. Ja, das lässt sich quasi über dieses Buch sagen. Schlechter Abschluss von meiner Seite. Aber ja, es ist ein sehr schön aufgemachtes Buch.
Wir können ja noch was dazu sagen. Du hast gesagt, den Illustrator kennst du halt von diversen anderen Bilderbüchern. Mhm. Ja, auch das Buch, habe ich gerade gesehen, ist in gewissem Sinne ein Bilderbuch, aber das ist kein Kinderbuch.
Nein, das muss ich auch noch dazu sagen, genau. Es ist kein klassisches Kinderbilderbuch, sondern schon eher ein Bilderbuch für Sammler, schon eher für Erwachsene auch. Da die Thematik jetzt auch nicht unbedingt was für, ich sage jetzt mal, Kinder ab 6 Jahren unbedingt ist. Und es ist halt nicht ein reines Bilderbuch, sondern es geht halt wirklich sehr viel um Mythologie und halt aber auch um Geschichte.
Ja, also eher ein Bilderbuch mit fundierten Sachinformationen für Erwachsene.
Genau so. Gut auf den Punkt gebracht. Genau. Ich sehe deinen Blick.
Ja, nein, ja. Es ist sehr schön. Also man muss es sich einfach mal angucken.
Oh ja.
Haben sicherlich auch bei unseren Posts auch noch eine Abbildung von dem Buch.
Ja, und, ist schon auf Instagram zu sehen. Aber ich werde es auch noch mal teilen natürlich, sobald diese Folge hier online ist. Ihr werdet sehen. Schaut es euch gerne an. Die Zeichnungen sind wunderschön. Durchblättern lohnt sich. Dein nächstes Buch.
Mein nächstes Buch. Das muss ich gestehen, habe ich noch nicht ganz durchgelesen.
Okay.
Also ich glaube, der Winter hat mir zugesetzt. Auch dieses Buch ist im Grunde genommen eine Liebesgeschichte.
Was ist los mit dir?
Ich weiß auch nicht.
Sina, bist du es?
Nein. Die Richtung ist es nicht. Tessa Hedley, Freie Liebe, beim Kampa Verlag erschienen. Für mich auch wieder ein sehr schönes Cover. Das ist immer schade, dass man beim Podcast kein Cover zeigen kann. Aber guckt es euch einfach an.
Dafür auf Instagram.
Genau. worum geht es in dem Buch? Spielt im Sommer 67. Wissen wir alle, Welt ist in Aufruhr, Jugend revoltiert, geht auf die Straße. Nicht so bei Fischers, das ist eine englische Familie, lebt in einem sehr netten kleinen Londoner Vorort. alles sehr geregelt, weil sie neigen einfach nicht dazu, aus der Reihe zu tanzen. Und ja, also Phyllis, die Haus- und Ehefrau, kümmert sich eben um Haushalt und zwei Kinder. Dann ihr Gatte Roger arbeitet im Außenministerium und macht da Karriere.
Okay.
Doch eines Tages passiert was. Es fängt ganz harmlos an. Es ist, glaube ich, eine Essenseinladung. Und da ist eben auch der 20 Jahre alte Niklas Knight eingeladen, mit dabei. Und eigentlich langweilt ihn alles, weil das ja wirklich so in Anführungsstrichen ganz spießiges Abendessen unter Bekannten ist. Aber irgendwann hat er die Idee, dass diese Phyllis doch eigentlich eine ganz interessante Person ist und fängt also hemmungslos an, mit ihr zu flirten. Und das geht so weit, dass sie sich sogar küssen. Und damit kommt also eine Lawine ins Rollen, weil Phyllis, die wohl angepasste Hausfrau, merkt auf einmal, es gibt ja auch noch was anderes.
Mhm.
Als Kinderhüten, dem Gatten rechtzeitig das Essen auf den Tisch stellen. Und wie gesagt, das passte alles, diese ganze Ehe und Familie, aber irgendwie merkt sie, es gibt auch was anderes. Und damit setzt bei ihr halt so eine Entwicklung ein, die aus dieser ja doch eher passiven Phyllis eine Frau macht, die sich ihrer selbst bewusst wird und sagt, das Leben hat noch viel mehr zu bieten als das, was ich bis jetzt gehabt habe. Das ist ganz schön mit den Kindern und die liegen mir auch sehr am Herzen. Aber es gibt noch viel mehr. Und dieses viel mehr lotet sie dann auch aus. In jeder Beziehung. Also sie geht auch, geht dann zum Beispiel, klar, sie trennen sich ja und, also klar, aber sie trennen sich oder sie trennt sich von diesem ganzen alten Leben, muss ja irgendwie auch gucken, dass sie über die Runden kommt, geht arbeiten, eben auch in Jobs, wo die anderen sagen würden, oh nee, ne, also gar nicht, also wirklich prekäre Arbeitsverhältnisse. Aber immer wieder findet sie da eine Motivation auch drin, weil es so ganz anders ist als das, was sie all die Jahre vorher gemacht hat. Und das gefällt ihr, dieses Gefühl, das ist alles ganz neu und ganz frisch für sie. Und auch wenn es vielleicht anstrengend, manchmal eklig ist oder sonst was, aber das findet sie toll. Und also wie gesagt, ich bin noch nicht bis zum Ende durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Leider, ich habe es nicht geschafft.
Wie viele Seiten hast du noch?
Ich habe noch ungefähr 70 bis 80.
Ach Gott, das geht.
Aber es hat auch mehr als 370 Seiten.
Mhm.
Und ja, also eine Liebesgeschichte, die aber wirklich anders ist, in dem Sinne, es wird durch einen Flirt ausgelöst, es gibt keine durchgehende Liebesgeschichte, es ist eher so eine Geschichte der Selbstfindung.
Mhm. Klingt auch so, ja.
Und deshalb, also der Titel heißt zwar Freie Liebe, hat auch viel damit zu tun, weil, wie gesagt, Phyllis probiert dann auch vieles aus. Mhm. Aber es geht eigentlich eher um ihre eigene Freiheit, ihre persönliche Freiheit.
Mhm. Ja gut, der Titel ist ja aber auch wieder Auslegungssache mit Freie Liebe. Damit muss ja dann, das passt dann ja schon. Da muss ja nicht eine Person mit bezogen sein, sondern halt wirklich das, was sie da tut. Ja. Dass sie alles liebt und auch die Freiheit an sich lieben lernt dann.
Ja.
Oder?
So würde ich den Titel auch im Nachhinein interpretieren.
Okay. Schön.
Und wie gesagt, das Cover ist halt so, man sieht, eine Frau liegt auf dem Rücken, ja, hat wahrscheinlich Badeanzug an oder so. Der Hintergrund ist auch blau. Wirkt wie Wasser und sie wirkt völlig entspannt.
Mhm. Ja, das passt zu dem, was du sagst. Zu dem Buch. So, dann löse ich dich mal ab. Mit meiner neuen Empfehlung.
Gerne.
Gut, Ich starte nämlich das Jahr mit Mangas tatsächlich. Ich habe ja meinen, wie eigentlich jeder so seinen ungelesenen Stapel ungelesener Bücher hat, so in der Reihenfolge. Ich habe zwei gesonderte, nämlich einmal die Romane und einmal die Mangas. Und die Mangas lassen sich ja nun mal etwas leichter und schneller abarbeiten als die Romane. Denn der Stapel wurde mittlerweile auch recht groß. Und ich habe gelesen, Neon Genesis Evangelion ist jetzt in einer neuen Version bei Carlsen erschienen. Die alte Auflage gibt es tatsächlich auch noch. Meistens ist es ja so, dass es dann nur noch diese Neuauflage gibt.
Ja.
Genau. Die gibt es aber tatsächlich auch noch, zumindest momentan noch. Ich kann nicht sagen, ob Carlsen vorhat, die alte Auflage jetzt rauszunehmen. Auf jeden Fall ist das in einer Perfect Edition rausgekommen. Die Perfect Edition beinhaltet auch die ersten... Sind es drei? Ich meine die ersten drei Bände. Ich guck noch mal eben in das Kapitelverzeichnis. Nein, es sind die ersten beiden Manga-Bände. Also die ersten beiden originalen Bände, so. Genau. Hat auch wieder eine sehr schöne Aufmachung. Neon Genesis Evangelion könnte den meisten Manga-Fans bekannt sein, denn es ist einer der Manga-Klassiker schlechthin. Und es ist ein Mecha-Manga. Mecha bedeutet in dem Fall, es geht um Roboter. Du lernst jetzt nochmal wieder was zu machen.
Ja,
was
dazu? Ich wunderte mich schon bei dem Cover etwas. Ja.
Und zwar geht es auch in die Richtung Fantasy Science Fiction. Wie gesagt, Mecha, es geht halt wirklich um Roboter, die gegeneinander kämpfen. So, der Manga spielt im fernen Jahre 2015.
Okay.
Er ist halt schon etwas älter, das muss man jetzt mal dazu sagen. Und zwar im Jahr 2015, es ist auf einmal geschehen, dass Wesen auf einmal auf die Erde gekommen sind. Man weiß nicht, wo sie genau herkommen, ob sie jetzt vom Himmel gefallen sind oder sonst wo. Das erste Kapitel fängt auf jeden Fall damit an, dass eins dieser Wesen durchs Wasser auf einmal an Land kommt. Wo auch immer es herkommen mag, dieses Wesen, was nun mal einem Roboter sehr ähnlich sieht, wird als Engel bezeichnet. Daher vielleicht auch diese Verbindung Neon Genesis Evangelion, das Evangelion, ne, hat alles ein haben alle etwas biblische Namen, zumindest so ein bisschen, halt mit dem Engel und mit dem Evangelion bezogen. Unser Protagonist hat so gutes Verhältnis zu seinem Vater, das lässt sich schon mal über seine familiäre Lage sagen. Der Manga beginnt damit, dass er auf dem Rückweg von der Schule, er ist auf dem Weg nach Hause und wird dort Zeuge eines Kampfes zwischen einem sogenannten Engel und einem Roboter. Dieser Roboter wird allgemein einfach als Eva bezeichnet. Da nochmal diese biblische Verbindung. Ich sehe deinen kritischen Blick.
Alles Schlechte kommt von den Frauen.
Bitte. So, da siehst du einmal diesen Eva. Das sind halt die Roboter, die dazu dienen, um diese Engel zu besiegen. Diese Roboter benötigen aber immer noch jemanden, der ihn steuert. Ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Film Pacific Rim von Guillermo del Toro. Das hat ja so eine ähnliche Prämisse. Ja, er wird auf jeden Fall von seinem Vater dazu mehr oder minder gezwungen. Wir brauchen einen Piloten, denn der eigentliche Pilot, der gerade eben gegen diesen Engel hier gekämpft hat, der ist jetzt schwer verletzt und kann gerade nicht mehr kämpfen. Deswegen musst du jetzt in diesen Eva-Roboter steigen. Warum auch immer er auf einmal Shinji, also seinen eigenen Sohn, dafür haben möchte, wenn die zwei schon seit Jahren keinen Kontakt mehr haben, das weiß ich noch nicht. Das wird hier drin noch nicht erklärt. Shinji steigt auf jeden Fall in diesen Roboter und kämpft gegen den Engel und wird damit auch in dieses Programm mit aufgenommen, womit er dann halt die Roboter steuern kann, beziehungsweise wo er halt dann wirklich zu so einem Piloten trainiert wird. Und ja, er tritt dann halt gegen diese Engel an. Das ist erstmal so der Plot dieser ersten beiden Bände. Wie es weitergeht, kann ich nicht sagen, weil ich habe diesen Manga noch nie gelesen. Ich habe den Anime nicht gesehen. Von daher ist es für mich auch eine große Überraschung, wie es weitergehen wird.
Ja, es ist nur interessant, dass gegen die Engel gekämpft wird. Normalerweise sind Engel ja positiv besetzt.
Richtig, aber hier, Die sind zum einen negativ besetzt und die sehen auch richtig, die sehen recht gruselig aus. Also wenn du die hier vor dir hast, Moment, ich versuche gerade mal ein Bild zu finden, wo der groß abgebildet ist. Der sieht jetzt nicht gerade aus, also der sieht jetzt nicht gerade lieblich aus. Sieht eher aus wie ein Dämon. Wo ist er? Wo ist er? Da kommt er runtergesprungen. Da hast du ihn zum Beispiel.
Ja, okay. Das ist nicht das, was wir landläufig mit einem Engel verbinden.
Eher vielleicht mit einem Todesengel.
Ja.
Könnte man schon eher so sehen. Ja. Für wen ist es zu empfehlen? Auf jeden Fall für Fantasy-Fans. Natürlich für Fans von Pacific Rim. Alle, die auf solche Roboter gegen Monsterkämpfe stehen. Wobei ich auch dazu sagen muss, es handelt jetzt nicht nur von Roboter gegen Menschenkämpfen. Also es hat auch etwas tiefere Bedeutung. Jetzt nicht nur reines Schlachtgemenge, wie das jetzt vielleicht hier klingen mag. Es geht um deutlich mehr. Zum einen natürlich auch wieder um die Rettung der Welt. Denn die Erde droht natürlich unterzugehen aufgrund dieser Besetzung der Engel. Ja.
Ja, faszinierend.
Faszinierend. Ich empfehle ihn dir, Brigitte. Ich bin gespannt auf dein Urteil.
Er ist vor allen Dingen im Format deutlich größer, als ich immer einen von Mangas kenne.
Ja, also ich habe hier jetzt gerade mal ja einen Manga daneben. Das ist halt das Tolle an diesen Perfect Editions, beziehungsweise Deluxe Editions, gibt's die auch. Die gibt's gerade auch bei Tokyo Pop. Die haben zum Beispiel Zelda auch in so einer Perfect Edition rausgebracht. Mhm. Die sieht halt nun mal, die ist allgemein etwas größer. Natürlich ist sie dicker, weil sie mehrere einzelne Manga-Bände vereint.
Aber sie ist einfach auch vom Format her größer.
Die sieht auch etwas, ich sage jetzt mal, hochwertiger aus, einfach. Genau. Band 1 ist erschienen, Band 2 ist schon in der Ankündigung, 3 und 4 auch. Die Deluxe Editions werden, lasst mich lügen, mit 7 Bänden abgeschlossen sein. Okay. Genau.
Und erscheinen wie viele pro Jahr?
Die erscheinen alle 2 Monate.
Okay. Also, dass man auf den letzten nicht so lange warten
muss. Nein, muss man nicht. Die sollten bis Ende des Jahres, sollten die alle draußen sein.
Okay.
Mhm.
Ja, ich mache jetzt einen großen Sprung.
Ja.
Weg von Mangas.
Hin zu DVDs.
Ja, so ungefähr.
Bitte, empfiehlst du uns einen Film?
Ja, den Film würde ich euch auch empfehlen. Es geht aber im Endeffekt natürlich auch wieder um Bücher. So, also, ich bin durch Zufall, durch Anregung drauf gekommen und habe einen Film geschenkt bekommen, der heißt Finding Vivian Maier. Vivian Maier ist eine, erst 2007, 2008 entdeckte Fotografin, die inzwischen mit so und so viel Ausstellungen überall in der Welt bekannt geworden ist. Das heißt, sie nicht ihre Bilder, weil sie ist gestorben und ihre Bilder sind erst posthum praktisch entdeckt worden. Und diese spannende Geschichte über das Mysterium dieser Frau, die Zeit ihres Lebens als Nanny gearbeitet hat oder anderweitig im Haushalt beschäftigt gewesen ist, die hat also sehr obsessiv fotografiert. Wenn die mit den ihr anvertrauten Kindern unterwegs war in der Stadt oder sonst wo, die hat immer ihre Kamera mit dabei gehabt und galt auch schon bei ihren Arbeitgebern als etwas exzentrisch. Aber niemand wusste, dass sie wirklich Unmengen von Fotos archiviert hatte, die sie gemacht hat. Und durch eine Versteigerung ist der Regisseur Malouf, John Malouf, zufällig auf diese Fotos gestoßen und hat die erworben und hat dann festgestellt, dass Vivian Maier also auch eine Anzahl an Filmen hinterlassen hat und Unmengen an Zeitungsausschnitten. Also die hat auch Zeitungen obsessiv gesammelt und die Ausschnitte. Also ihre Person, und das hat mich an diesem Film, das ist ein Dokumentarfilm, der war auch Oscar nominiert, das hat mich bei diesem Dokumentarfilm schon fasziniert. Man versucht der Person nahe zu kommen, also der Regisseur hat dann ehemalige Arbeitgeber, ehemalige Kinder, die von ihr betreut wurden, interviewt über diese Person. Und man bekommt immer so kleine Puzzlesteinchen, die aber teilweise auch nicht so richtig zusammenpassen, weil die einen sagen, ja, die hat immer spontan fotografiert. Also wenn sie Leute auf der Straße sah in einer bestimmten Situation, die hat sie fotografiert. Und andere sagen wiederum, ja, wir mussten immer posieren. Das ist aber eigentlich genau das, ne? Das widerspricht sich völlig. Und so ist das bei diesen ganzen Puzzlesteinchen. Dieser Film, dieser Dokumentarfilm über ihr Leben oder wie das überhaupt gefunden wurde, diese ganz hervorragende Fotografin, der lässt eigentlich mehr Fragen offen, als er sie erklärt. Also der ist als Film wirklich sehr sehenswert, weil, ja, von der Zusammenstellung und so, das ist wirklich richtig, richtig spannend. Man geht ja mit auf Entdeckungsreise, es startet ja mit dieser Auktion, wo diese Bilder versteigert, also es werden eigentlich Koffer versteigert. In Amerika ist das ziemlich häufig, es gibt irgendwelche Nachlässe, manchmal ganze Container oder so, ne? Man weiß eigentlich nicht, was drin ist, aber man kann darauf bieten und hat dann diesen gesamten Inhalt. Das ist teilweise dann eben Schrott oder manches gut, manches schlecht. Und da, das war eben praktisch ausschließlich dieses Archiv von Vivien Maier. Und als er sich das angesehen hat, auch die Bilder und die wirklich so beeindruckend waren, also dass die jetzt, ja, das ist einfach eine der wichtigsten Straßenfotografinnen des 20. Jahrhunderts, wenn man die neben andere stellt, die man kennt. Und sie hat man eben erst viel später durch diesen Nachlass kennengelernt. Ja, das ist richtig spannend. Das ist so wie so ein bisschen Detektivarbeit. Aber wie gesagt, der Film lässt viele Fragen offen und deshalb freue ich mich darauf, wenn im März bei Steidl die Biografie oder ja, die Biografie rauskommt, die dann heißt Das Leben der Vivien Maier, die Nanny mit der Kamera. Weil ich hoffe, auf die Fragen dann doch noch ein paar Antworten zu bekommen. Denn man kann sich ja vorstellen, also eine Nanny, Hausangestellte, wird nicht viel Geld verdienen. Mhm. Und Filmmaterial war auch damals nicht spottbillig. Dann frage ich mich, wie hat die das finanziert? Mhm. Oder es kam in dem Film auch einmal zu einer Anmerkung, dass sie ihrem damaligen Arbeitgeber sagte, sie sei jetzt erstmal 8 Monate auf Reisen. Und sie ist dann wirklich auch durch Südamerika gereist und hat auch da sehr, sehr viele Aufnahmen gemacht. Also auch immer nur Szenen auf der Straße, was ihr auffiel. Dann frage ich mich ja auch, wie schafft man das dann, 8 Monate durch Südamerika zu reisen?
Berechtigte Frage, ja.
Also wie gesagt, die Frau ist wirklich irgendwie ein Mysterium. Und auch so ihr familiärer Hintergrund. Also im Film kommt dann jemand, also ein Sprachwissenschaftler zu Wort, der sagt, ja, sie hatte einen französischen Akzent, aber das war so ein falsch antrainierter französischer Akzent.
Aha.
Dann denkt man, wollte das, sie damit interessant erscheinen oder so. Und dann gibt es aber durchaus familiäre Wurzeln nach Frankreich. Also so falsch antreten.
Was denn jetzt?
Ja, genau. Das ist wie bei den Fotos. Wurde posiert oder wurde immer spontan aufgenommen? Das ist immer, ja, was ist es jetzt eigentlich?
Und das Buch soll jetzt endlich mal Aufschluss geben.
Ich hoffe, dass das auch das darüber gibt. Weil es ist, ich glaube, die Autorin, die das recherchiert hat, die hat da praktisch 6 Jahre dran gearbeitet. Und wirklich alles, also Tagebuchaufzeichnungen und alles zusammengetragen, was sie jetzt noch so als dokumentierte Bestandteile ihres Lebens finden konnte. Also da erhoffe ich mir doch noch einige Aufschlüsse. Es wäre schade, weil auch das Buch soll, glaube ich, 400 Seiten haben. Und da denke ich mir, da muss doch noch die Wahrheit rauskommen.
Ich wollte gerade fragen, wie viele Seiten hat das Buch? 400. Okay, das ist schon mal ordentlich. Wie lang geht dieser Film?
Der Film ist gar nicht so lang. Der Dokumentarfilm, der 81 Minuten.
Ach, das geht. Ja, knappe 1,5 Stunden.
Ja. Ja, aber es ist niemals langweilig. Also am Schluss denkt man, eben weil da immer noch Fragen sind. Also von daher, ja.
Ich habe noch nie von dieser Frau gehört. Du erzählst mir jetzt zum ersten Mal davon und
keiner hatte.
Es interessiert mich jetzt sehr.
Keiner hatte bis 2007 von dieser Frau gehört.
2007 erst, okay.
Das wurde ja im Nachhinein auch gesagt, sie war eigentlich eine der größten Überraschungen in der Kunstwelt des letzten Jahrhunderts. Also am Anfang haben auch die, als der John Malouf versucht hat, diese Bilder in Galerien unterzubringen, haben auch erstmal ein paar Galerien abgewunken. Also große renommierte, nee, also wollten sie nicht und so. Und dann hat er das an anderen Orten ausgestellt und dann hat man mal gezeigt, wie das Publikumsinteresse war. Die Ausstellungen waren voll. Es war unglaublich. Und inzwischen reißt sich natürlich jeder um die Fotos von ihr.
Mhm.
Und im Bild, im Film werden auch natürlich diverse Fotos gezeigt. Und das ist einfach faszinierend. Also es ist ganz toll, wie diese Fotografin so Straßenszenen aufnimmt, Menschen aufnimmt in einer bestimmten Situation. Völlig natürlich. Also ich glaube nicht, dass diese Menschen posieren, weil normalerweise der durchschnittliche das durchschnittliche menschliche Objekt der Fotografie nimmt eine Pose ein und das sieht man auch auf Fotos. Ganz selten, dass man in einem Verlauf von einer Handlung oder einer Aktion einen Moment fotografiert, wo derjenige sich völlig unbeobachtet fühlt und das deshalb ganz natürlich wirkt. Und die Fotos bei der Vivian Maier, der überwiegende Teil wirkt so aus einer Sequenz, hat sie genau in dem Moment das Foto aufgenommen, als jemand da ganz offen etwas machte oder eben auch nichts machte. Sie hat teilweise auch so schlafende Penner aufgenommen oder so, aber auch nicht in einer degradierenden Art und Weise. Es ist wirklich eine Momentaufnahme. Man guckt sich das an und denkt, ja, so ist das.
So ist das Leben.
Genau.
Schön. Jetzt bin ich auch gespannt auf dieses Buch. Ich werde reinlesen.
Ja, auf jeden Fall. Aber auch den Film angucken.
Ja, okay.
Also ich glaube nicht, dass er großartig was aus dem Buch vorwegnimmt. Der ist sehr visuell ausgelegt.
Ja. Ich muss mal schauen, wo der läuft. Ob der im Stream läuft. Ansonsten leih ich mir die DVD.
Ja, gerne.
Sehr gerne. Dann komme ich zu meiner letzten Empfehlung. Der zuletzt abgearbeitete Manga auf meinem Stapel, der mich unglaublich begeistert hat. Ich bin ja nicht für Romance, also groß für Liebesgeschichten oder Sonstiges. Und das ist eigentlich auch ein Comedy-Manga. Aber ich finde schon, dass der auch gewisse romantische Züge auch hat. Anziehend anders heißt er. Es gibt im Moment 5 Bände. Der 6. kommt jetzt im Februar. Und es sind bis jetzt auch schon, bis Band 9 ist angekündigt. Es ist bis jetzt auch noch kein Ende in Sicht. Für alle, die nur Mangas lesen, die schon komplett abgeschlossen sind, muss ich das einmal erwähnen. Der ist halt noch nicht abgeschlossen und es ist auch noch kein Endband in der Ankündigung. Also ich habe keine Ahnung, wie viele Bände da noch kommen. Ich hoffe nicht, ehrlich gesagt, nicht mehr allzu viele, weil irgendwann ist so eine Geschichte hier wirklich auserzählt. Und zwar geht es um Shumai. Das ist der junge Herr hier oben links im Bild. Für alle, die das Bild einmal vor sich haben möchten von dem ersten Band, ruft es euch einmal im Internet auf. Oben links, das ist Shumai. Er ist einer unserer Protagonisten. Die ganzen Leute, die hier zu sehen sind, sind auch alle im Schulalter. Spielt in einer, vergleichbar mit unserem Abiturjahrgang, sage ich jetzt mal, so in den Alterszügen. So. Shumai steht äußerst auf Hanna. Hanna ist diejenige hier unten rechts im Bild. Hanna arbeitet aber in einem Maid-Café. Sagt dir das was, Brigitte?
Nein, sagt
nicht. Ein Maid-Café. Also die Maid- oder Maid-Cafés in Japan, die sind sehr bekannt. Da gibt es dann diese besonders hübsch angekleideten Frauen, die Maids, die den Kunden halt wirklich besonders extremst höflich und freundlich zuvorkommend bedienen. Auch wirklich mit einer gewissen schauspielerischen Leistung. Die begrüßen dich zum Beispiel nämlich mit "Willkommen daheim, werte Dame" oder "werte Lady" oder wenn du ein Herr bist, "Willkommen daheim, der Herr". Und das Ganze ist halt mit einer sehr großen schauspielerischen Leistung halt verbunden.
Oh, okay.
Okay. Ich entführe dich hier wieder in Welten, wie die Sibylle auf der Japanmeile. Auf jeden Fall, Shumai steht auf Hannah, die in einem Maid-Café arbeitet. Ja, Shumai ist aber halt der coole Typ, er ist auch an seiner Schule als der Schlägertyp bekannt, ist alles wieder sehr in Schubladen gesteckt. Es wirft aber natürlich auch wieder die Frage auf, ist diese Schublade wirklich berechtigt? Man lernt über den Verlauf der Geschichte natürlich noch mehr über die Charaktere. Ja, als Schlägertyp und als cooler Typ geht man natürlich jetzt nicht in ein Maid-Café, das ist ja oberpeinlich. Anstelle einen Freund zu fragen, der mit ihm da reingeht, hat schon mal die grandiose Idee, er verkleidet sich als Frau, nämlich als die Dame hier unten links im Bild, und geht als Mai ins Café. Mai freundet sich sehr gut mit Hannah an, denn Hannah steht total auf Mai, aber hinter Hannah verbirgt sich er hier, nämlich Yuma Hanae. Und das ist schon die grobe Plotstruktur dieses Mangas. Es ist quasi ein Comedy-Manga, der sich dem Thema Crossdressing widmet. Auf eine wirklich äußerst humorvolle und auch wirklich liebevolle Weise. Also es macht sich nicht, es zieht das Ganze nicht ins Lächerliche. Das auf gar keinen Fall. Es ist wirklich eine unglaublich süße, liebevolle Geschichte, bei der ich bisher in jedem Band wirklich davor saß und ab und an mal den Manga zuklappen musste, weil ich erstmal laut loslachen musste. Passiert mir auch etwas seltener beim Mangas. Vor allem Comedy ist ja auch wieder Auslegungssache, aber der trifft es wirklich unglaublich gut. In den Mangas gibt es sehr viele recht kurze Kapitel, die alle so einzelne Episoden, einzelne Szenen einfach wirklich nur darstellen aus dem alltäglichen Leben, wie die beiden sich jetzt zum Beispiel dann als Frauen verkleidet in diesem Maid-Café treffen, dann aber auch wie die beiden sich als Jungen dann in der Schule treffen, die sich halt auch absolut nicht leiden können. Denn der Yuma ist nämlich zum Beispiel ein, ja, eher nerdiger Typ, geht eher so in die Richtung Emo, etwas, was der Shumai überhaupt nicht leiden kann. Und er, also der Yuma, der kann halt die Schlägertypen überhaupt nicht leiden. Zwischen den beiden gibt's so ein bisschen Streitereien, die gehen sich lieber aus dem Weg, als dass sie irgendwas anderes machen. Das Ganze, der Plot, wird natürlich noch etwas mehr aufgewühlt, denn die beiden haben natürlich noch jeweils Freundesgruppen. Shumai hat zum Beispiel einen besten Freund, der Yuzuru, der besonders aufmerksam ist. Und irgendwann begegnen Shumai und Yuzuru der Hannah einfach so auf der Straße. Die laufen aneinander vorbei und Yuzuru checkt sofort, Moment, das ist doch ein Kerl. Der trägt einfach nur Make-up und eine Perücke und trägt Frauenkleider, da ist ein Kerl eigentlich drunter. Und traut sich dann aber natürlich erstmal nicht, seinem Freund zu sagen, hör mal, du stehst da eigentlich auf einen Kerl und nicht auf eine Frau. Ja, dann kommt noch ein anderer bester Freund von Shumai dazu, der wiederum findet Shumai als Frau ganz interessant, weiß aber nicht, dass hinter Mai eigentlich Shumai dann halt steckt. Und Yuma hat auch noch zwei Freunde, die das Ganze auch noch weiter aufmischen, darunter auch zum Beispiel ein gewisser Cosplayer. Aber davon verrate ich nicht zu viel. Das Ganze sorgt für besonders ulkige Szenen, weil am Ende kommt man auch ein bisschen durcheinander. Man weiß nicht mehr genau, okay, welcher Charakter weiß jetzt, dass wer von den beiden eigentlich jetzt eine Frau ist und wer weiß jetzt überhaupt gar nichts von dieser Situation. Wer tappt noch vollkommen im Dunkeln? Es kommen immer mehr Charaktere hinzu, es wird immer verwirrender, aber es macht auch umso mehr Spaß.
Um den Faden nicht zu verlieren.
Mhm. Okay. Ist ganz absolute Empfehlung meinerseits. Ich kann noch nicht genau abschätzen, ob es in die Richtung Boys Love gehen wird, ob sich am Ende die beiden Typen wirklich ineinander verlieben oder ob die halt nur quasi auf ihr alter Ego stehen. Vielleicht wird eine Freundschaft draus. Vielleicht bleibt es einfach wirklich nur in diesem Comedy-Genre. Es lässt sich bis jetzt noch nicht absehen, aber ich könnte schon vermuten, dass zumindest ein Pärchen unter den Jungs dabei hervorkommen könnte.
Okay.
Wenn nicht zwischen den Protagonisten, dann zwischen zwei von den besten Freunden. Jedenfalls. Ich bin gespannt.
Ja, das klingt wirklich sehr interessant. Ich werde dich fragen, wie es weitergeht.
Ja, ich werde dir nach jedem Band berichten und dann werde ich mit Stand Namen ist. Um mich werfen und du wirst keine Ahnung haben, von wem ich rede. Genau. Ja, auf jeden Fall lies diesen Manga.
Okay.
Okay. Das war's.
Ja, das war's für heute.
Wir sind wieder durch. Die erste Folge für 2023 ist beendet. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr reingekommen.
Gehen wir einfach von aus.
Gehen wir einfach von aus. Wie gesagt, wir freuen uns über jegliche Bild- oder Cover-Analysen auf unserer Instagram-Seite.
Ja, gerne. Gerne. Auch Rückmeldungen überhaupt zu unserem Podcast.
Genau, sind immer willkommen. Wünsche bezüglich des Podcasts auch sehr gerne. Lasst es uns wissen. Und ansonsten alles Gute für euch.
Meine Frage, gibt es schon ein Thema für den nächsten?
Gibt es ein Thema für den nächsten Podcast? Nein, noch nicht. Möchtest du ein Thema?
Nein.
Nein?
Dann hätten wir ja schon mal...
aber vielleicht unsere Zuhörer.
Die Zuhörer neugierig machen können?
Ja, oder wenn ihr vielleicht mal einen bestimmten Titel besprochen haben möchtet.
Lass oder uns auch mehr gern. Dazu wissen.
Oder mehr dazu wissen. Oder so.
Oder vielleicht dann selber den Titel bei uns im Podcast besprechen wollt.
Oh, ja gerne. Meldet euch. Vielleicht wäre das ja wirklich mal eine coole Idee. Bis dahin.
Bis dann.
Macht es gut. Auf Wiederhören.
Ciao.